SR Info. Bilanz am Abend.
In Berlin wird heute viel über Wirtschaft gesprochen. Im Kanzleramt tauschen sich Politik und Wirtschaft aus und ein ähnliches Treffen gab es bei der FDP. Was wurde besprochen und bringt das was? Wir versuchen, das zu klären. Außerdem, die neue Steuerschätzung ist da. Das Saarland kann im nächsten Jahr offenbar mit mehr Steuergeld rechnen als noch in diesem Jahr. Und warum die Washington Post dieses Mal keine Wahlempfehlung im US-Wahlkampf abgeben will. Ich bin Isabel Tentrup. Guten Abend und herzlich willkommen.
SR Info.
Mit Wirtschaftsgesprächen will die Bundesregierung gegen die Krise angehen. Genauer gesagt gibt es heute in Berlin zwei Treffen von Politik und Wirtschaft. Das eine läuft noch im Bundeskanzleramt. Olaf Scholz hat Vertreter von Industrie, Gewerkschaften und Unternehmen eingeladen zu einem Austausch. Allerdings ohne Finanzminister und Wirtschaftsminister, also ohne die beiden, die qua Ressort eigentlich fürs Thema zuständig sind. Ein eigenes Wirtschaftstreffen hielt heute die FDP-Fraktion ab. Und in Berlin beobachtet das alles für uns unser Korrespondent Lothar Lenz, mit dem ich vor einigen Minuten sprechen konnte. Herr Lenz, warum denn zwei konkurrierende Veranstaltungen? Warum nicht eine und die dann mit Kanzler und den beiden zuständigen Ministern?
Weil die Bundesregierung im Moment nicht in der Lage ist, so klar muss man das sagen, zu einer einheitlichen Wirtschaftspolitik zu finden. Alle drei, der Kanzler und die beiden Minister, die Sie genannt haben, verfolgen ja völlig unterschiedliche Richtungen. Christian Lindner will die Steuern senken, will weniger Staat, aber hat dafür in der Ampel keine Mehrheit. Robert Habeck, der Wirtschaftsminister, schlägt eine staatliche Investitionsprämie vor. Auch diesen Vorschlag hat er nicht abgestimmt mit Lindner oder mit Scholz, aber Lindner hat ihn postwendend sozusagen in der Luft zerrissen und gesagt, das sei alles viel zu teuer und auch nicht EU-konform. Ja, und Olaf Scholz, der Bundeskanzler, hat nach meinem Eindruck immer weniger Lust, so den Moderator zu spielen zwischen diesen beiden Positionen und hat dann die beiden weder eingeladen noch von diesem Termin verständigt und sozusagen die Wirtschaftspolitik jetzt zur Chefsache erklärt und redet seit 4 Uhr am Nachmittag mit den Chefs der Autohersteller VW, Mercedes, BMW, mit dem Bundesverband der Industrie und mit diversen Gewerkschaftsvertretern über die Probleme in der Wirtschaft.
Also das Treffen im Kanzleramt läuft noch. Heute Vormittag hat die FDP den Auftakt gemacht. Sie hat auf ihrem Treffen nach eigenem Bekunden den Mittelstand ins Auge genommen und nach dem Treffen forderte die FDP dann, Zitat, Richtungsentscheidungen. Was ist denn damit gemeint?
Damit sind alle die Dinge gemeint, die aus Sicht der Liberalen eben die Wirtschaft befördern können. Das wäre zum Beispiel eine Reform der Sozialsysteme. Wir wissen ja, dass Christian Lindner große Bedenken hat, das Rentenpaket 2 in Kraft zu setzen, das ja auf Jahre hinaus die Höhe der Rentenbeiträge für die Ruheständler fixieren, also festlegen soll. Das würde immer höhere staatliche Zuschüsse bedeuten und damit auch eine höhere Steuerbelastung. Lindner will die Steuern senken. Er denkt daran, den Solidaritätszuschlag endgültig und vollständig zu streichen, kann sich aber damit eben in der Ampel nicht durchsetzen. Und man muss zu diesem Gespräch auch kritisch sagen, es hat nur etwa eine Stunde gedauert. Und wenn man dann zugrunde legt, dass die Runde über Energiekosten, über die Steuerthemen, über den Fachkräftemangel, über Sozialabgaben und andere Punkte geredet hat, dann kann das kein sehr intensives Gespräch gewesen sein. Man hatte den Eindruck, dass die ein oder andere Stellungnahme, die dann anschließend abgegeben wurde, schon im Vorfeld vorbereitet war.
Und beim Kanzler laufen die Gespräche jetzt gerade noch. Um welche Probleme geht es dort? Ist die Liste da ähnlich lang?
Da geht es akut natürlich um die Probleme, die jetzt bei VW aufgelaufen sind, also mit Überkapazitäten und mit drohenden Entlassungen und Werksschließungen. Die anderen großen Hersteller sind ja nicht ganz so dramatisch, aber im Prinzip von den gleichen Phänomenen betroffen, also Absatzprobleme, Überkapazitäten und eine unklare Lage, was die Elektromobilität angeht. Vielen Verbrauchern in Deutschland sind deutsche Elektroautos zu teuer, deswegen klappt das nicht mit der Elektroautoquote. Punkte, wie die Bundesregierung sich das vorgestellt hat. Es gibt allerdings hier auch nur Spekulationen, denn das Bundeskanzleramt verfolgt eine, naja, wie wir Journalisten in Berlin finden, etwas merkwürdige Geheimhaltungspolitik, hat das Ganze zu einem vertraulichen Treffen erklärt, wollte nicht mal sagen, wer dabei ist, und es gibt auch anschließend keine Pressestatements, aber es kann eben auch keine Beschlüsse geben, weil da eben nur der Kanzler spricht und nicht die beiden Minister Lindner und Habeck, mit denen er ja zusammen eben in der Ampelkoalition die Wirtschaftspolitik bestimmt.
Heute also in Berlin ein Tag des Austauschs zwischen Regierungspolitikern und Wirtschaftsakteuren. Wie ist denn Ihre Einschätzung? Wie nachhaltig sind solche Gespräche? Kann das die Wirtschaft denn wieder nach vorne bringen?
Also die Antwort auf diese Frage hängt davon ab, wie nachhaltig die Regierung selber noch ist und ob sie noch mal zu einer Kompromissbereitschaft in der Wirtschaftspolitik zurückfindet oder ob die einzelnen Akteure in den Wahlkampfmodus umschalten. Es ist ja häufiger schon in Berlin im Regierungsviertel jetzt in den letzten Tagen davon die Rede, auch schon mit der Nennung eines konkreten Datums im März, dass es vorgezogene Neuwahlen geben könnte. Das heißt also, die Zeit dann für die eigenen Ideen, für die eigenen Vorstellungen zu werben, ist relativ kurz. Deswegen ist der Reiz sehr hoch, dass man da jetzt FDP und SPD und Grün pur vertritt und keine Kompromisse mehr sucht. Aber die Alarmzeichen aus der Wirtschaft sind eben so, dass die Koalition es sich auf der anderen Seite auch nicht leisten kann, jetzt untätig zu bleiben bis zum regulären Wahltermin dann im nächsten Herbst.
Soweit Informationen und Einschätzungen unseres Berlin-Korrespondenten Lothar Lenz. Und wir bleiben bei der Wirtschaft. Die mit Abstand größte deutsche Industriebranche, die Metall- und Elektroindustrie. Es geht in die dritte Tarifrunde. Vergangene Nacht endete die Friedenspflicht und prompt begann die IG Metall mit bundesweiten Warnstreiks. So versammelten sich vergangene Nacht auch in Saarbrücken vor den Werkstoren des Autozulieferers ZF rund 1800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Nachtschicht. Die Polizei hat das gezählt. Überschattet wird die Verhandlungsrunde von der Krise bei VW. Laut Betriebsrat will der Konzern ja 3 Werke in Deutschland schließen und Zehntausende Beschäftigte entlassen. Die deutsche Autobranche erlebt schwierige Zeiten. Den Strukturwandel beleuchtet der Branchenverband VDA seit 2019 in einer Studienreihe. Und heute wurde die aktuelle Studie vorgestellt. Johannes Frevel berichtet.
Das Ergebnis der Studie, etwa jeder 5. Job könnte in der Autoindustrie nach Studienergebnis wegfallen. Insgesamt 190.000. Von diesen Jobs wurden in den vergangenen 4 Jahren bereits rund 46.000 abgebaut. VDA-Autopräsidentin Hildegard Müller resümiert.
Die Studie zeigt, dass durch die Transformation Bereiche, die in der Vergangenheit mit hoher Beschäftigung verbunden waren, an Relevanz verlieren. Gleichzeitig gewinnen andere Bereiche an Bedeutung. Und auf Letzterem muss jetzt auch der Fokus liegen. Es muss ermöglicht werden, dass davon so viel wie möglich in Deutschland entstehen kann, um den negativen Beschäftigungseffekten entgegenzuwirken.
Ob und wie weit das allerdings gelingt, ist fraglich, denn schon jetzt entstehen zwar neue Jobs in Zukunftsbereichen der deutschen Autoindustrie, allerdings mitunter eben nicht in Deutschland, rechnet VDA-Chefvolkswirt Manuel Kallweit vor.
Ein Beruf, dessen Relevanz steigt, ist beispielsweise die Kunststoff- und Kautschukherstellung. Und das hat einfach damit zu tun, dass eben in den Bereichen Elektrik und Elektronik in Zukunft viel mehr Kunststoff benötigt wird. Aber wir sehen, dass obwohl dieser Bereich in Zukunft deutlich relevanter werden wird, dass der sich aber bislang nicht in höheren Beschäftigtenzahlen in Deutschland niederspiegelt. Das heißt, diese Entwicklung findet scheinbar woanders statt, aber nicht bei unserem Standort.
Die VDA-Studie hat die Auswirkungen des Strukturwandels für 700 Jobs untersucht. Die Zeichen stehen dabei vor allem für jene Berufe auf Abbau, die seit Jahrzehnten den Autobau bestimmen. Neuere Berufe rund um IT und Elektro sind hingegen im Aufwind.
Zum Beispiel Berufe in der Kraftfahrzeugtechnik, das sind vor allem Berufe, die bei den Herstellern angesiedelt sind, Berufe in technischer Forschung und Entwicklung. Aber gleichzeitig sehen wir auch, dass es eben Berufe gibt, die sehr stark zurückgegangen sind. Wir sehen hier Berufe in der Metallbearbeitung. 8.900 Menschen sind da weniger beschäftigt als vor 4 Jahren.
In den nächsten Jahren wird etwa jeder 4. Arbeitnehmer in der Branche in Rente gehen. Das reicht aber nicht, um den Jobabbau aufzufangen. Zugleich steht die Branche in einigen Bereichen vor einem Fachkräftemangel.
Der Fachkräftemangel ist deshalb auch in der Automobilindustrie ein großes Thema, weil die Bereiche, die in Zukunft sehr viel an Relevanz gewinnen werden, da haben wir auch in vielen Bereichen einen großen Arbeitskräfte- und Fachkräftemangel. Und das sind Probleme, die sich wahrscheinlich in der Zukunft eher noch verstärken werden.
Die Branche steht vor einem jahrzehntelangen Jobverlust und wird der Studie zufolge bis 2035 einen tiefgreifenden Strukturwandel durchlaufen.
Soweit Johannes Frevel. Die Konjunktur schwächelt, immer wieder schlechte Nachrichten, auch für die Wirtschaft im Saarland. Und trotzdem, das Saarland hat im kommenden Jahr mehr Steuergeld zur Verfügung. Heute wurde die Steuerschätzung fürs nächste Jahr bekannt gegeben. Demnach kann das Saarland mit etwa 140 Millionen Euro mehr Steuergeld rechnen als in diesem Jahr. Aaron Klein aus der SR-Landespolitik-Redaktion. Der Finanzminister spricht trotzdem nur von einer verhalten positiven Nachricht. Warum?
Naja, weil wir die Mehreinnahmen ganz allein dem Zensus zu verdanken haben. Diese, ja, man kann sagen Volkszählung, bei der kam ja raus, das Saarland hat wieder über 1 Million Einwohner. Deshalb steht dem Land mehr Geld aus dem Bund-Länder-Finanzausgleich zu, nämlich 200 Millionen Euro Steuergelder. Trotzdem sagt der Finanzminister von Weizsäcker von der SPD, kein Grund zur Euphorie, denn diese 200 Millionen Euro, die kommen zwar, aber wegen der schwachen Konjunktur und damit verbunden dann weniger Einkommensteuer, weniger Umsatzsteuer und so weiter Steuern, die das Land eben einnimmt, bleiben von den 200 Millionen nur etwa 140 Millionen Euro übrig. Also ohne Zensusgeld hätte das Land also sogar deutlich weniger Steuergeld in der Kasse. Aber dank Zensus ist das Land, was Steuergeld angeht, quasi im Plus.
Verhalten positiv, sagt der Finanzminister also deshalb. Trotzdem 140 Millionen Euro, das sind 140 Millionen Euro. Das bleibt also doch trotzdem eine gute Nachricht.
Ja, dieses Geld hilft dem Land vorerst. Der Finanzminister sagt aber auch, fast alles wird teurer, auch für das Land, Baukosten, Personalkosten und so weiter. Aber das Land nimmt nicht genug dafür ein, um alle diese Lücken, die zum Teil schon da sind und die auch noch mehr und noch größer werden, zum Teil zu füllen. Diese Lücken, die sind auch schon eingeplant in der Finanzplanung ab 2026 und diese Mehreinnahmen, die heute bekannt wurden, die verkleinern diese Lücken, schließen sie aber nicht, so der Finanzminister. Heißt, in den nächsten Jahren, der Sparkurs bleibt, der verschärft sich sogar noch langfristig. Ein Beispiel dazu hat auch der Finanzminister gesagt, die gerade angekündigten neuen Stellen im Verfassungsschutz, auch die müssen laut von Weizsäcker vernünftig gegenfinanziert werden und auch erstmal jetzt wieder auf den Prüfstand.
Wirklich positive Nachrichten hat die Steuerschätzung aber auch ergeben, und zwar die Kommunen betreffend, sagst du.
Richtig, die Kommunen, die profitieren auch vom Zensusgeld. Ein großer Teil davon fließt nämlich ziemlich direkt weiter in den kommunalen Finanzausgleich. Heißt, ab 2026 bekommen die 52 Kommunen im Land pro Jahr insgesamt 20 Millionen Euro mehr dadurch. Und durch höhere eigene Steuereinnahmen, durch höhere eigene prognostizierte Steuereinnahmen, etwa Grundsteuer, Gewerbesteuer, kommen nochmal 30 bis 50 Millionen pro Jahr dazu, so die Prognose.
Soweit Aaron Klein aus der SR-Landespolitik-Redaktion. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Wir schauen nach Bayern. Gegen die Justizvollzugsanstalt Augsburg-Gablingen stehen Foltervorwürfe im Raum. Der Bayerische Rundfunk berichtet, dass die Vorwürfe nun auch politische Brisanz bekommen. Jochen Eichner.
Im Oktober 2023 schreibt die damalige Anstaltsärztin der JVA Gablingen, die Medizinerin Katharina Bauer, eine E-Mail an das ministerielle Fachreferat für den Justizvollzug.
Also ich habe im Oktober eine Meldung gemacht, einmal ans Justizministerium. Ich habe im Oktober eine Meldung an die Institution zur Verhütung von Folter. Und im Dezember habe ich eine Aussage bei der Polizei gemacht für die Staatsanwaltschaft.
Bauer spricht in dieser Mail von nicht menschenwürdigen Verhältnissen im sogenannten BGH. BGH, das steht für besonders gesicherter Haftraum. Das sind spezielle Zellen, die für gewalttätige Häftlinge vorgesehen sind oder für solche, bei denen Selbstmordabsichten vermutet werden. Doch in Augsburg-Gablingen seien etliche Häftlinge ohne Grund in die Kellerzellen gesteckt worden, berichtet Bauer. Die Häftlinge in diesen speziellen Zellen hätten auf dem nackten Betonboden schlafen müssen, duschen oder waschen sei nicht möglich gewesen. Das Justizministerium hat nun bestätigt, dass die ehemalige Anstaltsärztin sich vor einem Jahr an das Justizministerium gewandt hat. Man habe dies sehr ernst genommen und die zuständige Staatsanwaltschaft Augsburg-Gablingen eingeschaltet, wie es in einer schriftlichen Stellungnahme des Justizministeriums heißt. Die hatte die Ermittlungen zunächst eingestellt, nun aber erneut wieder aufgenommen, weil neue Hinweise eingegangen sind. Inzwischen haben sich auch ehemalige Häftlinge der Justizvollzugsanstalt Gablingen beim Bayerischen Rundfunk gemeldet. Einer berichtet davon, ohne wirklichen Grund in den besonders gesicherten Haftraum gesteckt worden zu sein, nackt, ohne Toilettenpapier und mit wenig Licht.
Der Raum war extrem beheizt und ich habe geschwitzt und geschwitzt und es ging mir furchtbar. Also das hat keinen anderen Zweck, als jemanden psychisch fertig zu machen.
Ein anderer Häftling erzählt davon, wie er in diesen Kellerzellen Blut von Boden und Wänden habe wischen müssen. Beide Ex-Häftlinge haben zu ihren Hafterfahrungen eidesstattliche Erklärungen abgegeben. Die Schilderungen beziehen sich allerdings auf die Zeit, bevor die, besonders in der Kritik stehende, stellvertretende Gefängnisleiterin ihren Dienst begonnen hat. Ihre Anwälte weisen die Anschuldigungen entschieden zurück. Ihre Mandantin habe ausschließlich im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und unter sorgfältiger Abwägung der Umstände des Einzelfalls gehandelt, sagt Rechtsanwalt Holm Putzke.
Wenn in den Berichten die Rede ist von schwerwiegenden Misshandlungen, einer Beteiligung an Folter, so weisen wir das entschieden zurück. Solche Vorgehensweisen missbilligt unsere Mandantin und hat auch immer alles dafür getan, dass die Insassen in einer JVA geschützt werden.
Nun werden auch Rufe nach Konsequenzen aus dem Bayerischen Landtag laut. SPD und Grüne fordern eine schonungslose Aufklärung bzw. eine bessere Prüfung der Kontrollmechanismen. Der Vorsitzende der Freien Wähler im Bayerischen Landtag, Florian Streibel, erklärte, er erwarte von Justizminister Eisenreich, dass er schnellstens einen belastbaren Bericht darüber liefere, was wann passiert ist und wer davon wusste. Gleichzeitig warnt Streibel vor Vorverurteilungen. CSU-Fraktionschef Klaus Holleczek hingegen betonte, der bayerische Justizminister habe eine rückhaltlose Aufklärung angekündigt. Damit sei dem Thema Genüge getan. Justizminister Georg Eisenreich von der CSU stand heute nicht für ein Interview zur Verfügung. Er hatte bereits vor einigen Tagen betont, sollte es zu Straftaten durch Bedienstete gekommen sein, würden diese strafrechtlich konsequent verfolgt und auch dienstrechtlich konsequent geahndet. Er nannte Straftaten im Justizdienst inakzeptabel.
Soweit der Bericht von Jochen Eichner. Einige Nachrichten des Tages, heute mit Denise Friemann.
Die EU hat Zusatzzölle auf E-Autos aus China offiziell verhängt. Der entsprechende Kommissionsbeschluss soll ab übermorgen gelten. Die EU-Staaten hatten bereits Anfang des Monats die grundsätzliche Entscheidung getroffen. Deutschland hatte dagegen gestimmt. Die Zusatzzölle werden bis zu 35,3% betragen. Die EU-Kommission sieht es als erwiesen an, dass die chinesische Regierung ihre Hersteller massiv subventioniert. Um das auszugleichen, wurden Zölle für jeden Hersteller individuell festgelegt. Bei einem israelischen Angriff im Norden des Gazastreifens wurden nach palästinensischen Angaben mehr als 90 Menschen getötet. Zudem kamen offenbar 4 israelische Soldaten ums Leben. Die Zahl der Toten stieg nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Medienbüros auf 93. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Ein israelischer Armeesprecher sagte, man gehe den Berichten nach. Der Entsorgungsverband Saar EVS will die Müllgebühren zum ersten Mal seit 13 Jahren wieder erhöhen. Die EVS kündigte an, dass die Gebühren in den beiden kommenden Jahren steigen werden. Ab dem kommenden Jahr kosten demnach 10 Leerungen einer 120-Liter-Tonne plus Grundgebühr 4 Euro mehr. Auch der Preis für die Biotonne soll pauschal um 4 Euro steigen. Grund für die Erhöhungen seien die steigenden Kosten durch Klimaschutzgesetze. Im Dezember stimmen die Bürgermeister über die Gebührenerhöhung ab.
SR Info.
Das Schicksal des Deutsch-Iraners Jamshid Sharmat sorgt für Trauer und für Entsetzen. Trotz internationaler Proteste wurde der 68-Jährige im Iran hingerichtet. Die Bundesregierung und die EU verurteilen die Hinrichtung scharf. Der Iran weist die Kritik an seinem Vorgehen zurück, berichtet Uwe Lüb.
Der Iran weist Kritik an der Hinrichtung des Deutsch-Iraners Jamshid Sharmat zurück. Außenminister Araghchi schreibt auf der Plattform X, im Iran genieße kein Terrorist Straffreiheit. Das gelte auch dann, wenn er von Deutschland unterstützt werde. Ein deutscher Pass, so Araghchi, sei kein Schutz vor Strafe. Sharmat sei für den Terroranschlag 2008 in Shiraz mit etlichen Toten und Hunderten Verletzten verantwortlich. Dafür gebe es einsehbare Belege. Menschenrechtler und Charmats Familie sagen dagegen, er sei in einem Schauprozess aufgrund eines durch Folter erzwungenen Geständnisses verurteilt worden. Die Bundesregierung hat Charmats Hinrichtung als Skandal bezeichnet und schwerwiegende Folgen angekündigt. Araghchi wirft seiner deutschen Kollegin Baerbock zudem Heuchelei vor. Die Bundesregierung mache sich als zweitgrößter Waffenlieferant Israels mitschuldig an dessen Vorgehen im Gazastreifen und im Libanon. Außerdem habe der Iran nicht vergessen, dass Chemikalien für Waffen des früheren Machthabers im Irak Saddam Hussein aus Deutschland gekommen seien.
Uwe Lüb über die Sicht des Iran auf das Schicksal des Deutsch-Iraners Charmat. Der Bundesregierung ist es nicht gelungen, Charmat zu schützen. Was für eine Bankrotterklärung für die deutsche Diplomatie, findet Benjamin Weber aus dem ARD-Studio Istanbul. Hören Sie seinen Kommentar.
Es ist unerträglich. Der Deutsch-Iraner Jamshid Charmat wird aus Dubai nach Teheran verschleppt. In einem Schauprozess ohne Anwalt wird er wegen fragwürdiger Terrorvorwürfe zum Tod verurteilt. Ein Geständnis mutmaßlich unter Folter erzwungen. Während seine Tochter über Jahre unermüdlich versucht, Aufmerksamkeit zu schaffen für seinen Fall, sitzt Charmat allein im Gefängnis. Jetzt die Hinrichtung. Über den Zeitpunkt kann man nur mutmaßen. Es liegt auf der Hand, dass es eine iranische Reaktion ist auf den israelischen Luftangriff, vor allem nach innen, wo die Hinrichtung des deutschen Staatsbürgers mutmaßlich Stärke und Handlungsfähigkeit des Regimes demonstrieren soll. Deutschland als Verbündeter Israels, das scheint naheliegend. Und die Hinrichtung zeigt, auch wenn der neue iranische Präsident Pezeshkian bei den Vereinten Nationen öffentlichkeitswirksam mit einer Annäherung an den Westen liebäugelt und sich als moderat inszeniert, das scheint wertlos, auf die Realität hat es wenig Auswirkung. Die Islamische Republik sichert ihre Macht seit Jahrzehnten mit brutaler Gewalt nach innen. Die Gefängnisse sind voll von politischen Gegnern. Über 850 Hinrichtungen soll der Iran allein im vergangenen Jahr durchgeführt haben, laut Menschenrechtsorganisation Amnesty International. Dass das Todesurteil gegen Jamshid Charmat kein Bluff war, das musste vor dem Hintergrund jedem klar sein, auch in der deutschen Bundesregierung. Das Auswärtige Amt schreibt jetzt, man habe sich unermüdlich für den Inhaftierten eingesetzt. Was für eine Bankrotterklärung. Ein deutscher Staatsbürger wird im Iran zum Tode verurteilt und die Bundesregierung schafft es nicht, ihn zu schützen. Der Tod Charmats ist vor allem auch ein Zeichen dafür, dass diese Diplomatie gescheitert ist. 2023, da war Jamshid Charmat schon zum Tode verurteilt, gab es einen Gefangenenaustausch. Ein iranischer Diplomat, in Deutschland festgenommen, wegen Terrorplänen am Ende in Belgien verurteilt, durfte nach Teheran zurückkehren. Im Gegenzug entließ der Iran mehrere Europäer, unter ihnen auch Doppelstaatler, aus der Haft. Der Deutsch-Iraner Jamshid Charmat war nicht dabei. Warum eigentlich nicht? Es wirkt im Nachhinein wie eine vertane Chance. Außenministerin Annalena Baerbock hat angekündigt, dass seine Hinrichtung schwerwiegende Folgen haben werde und bestellte den Geschäftsträger der iranischen Botschaft ein. Die weiteren Folgen sind noch unklar. Die Außenministerin sollte jetzt unbedingt in der EU darauf drängen, dass die iranische Revolutionsgarde konsequent auf die EU-Terrorliste gesetzt wird und ihr Vermögen im Ausland eingefroren. Außerdem sollten deutsche Exporte in den Iran, die in diesem Jahr wieder gestiegen sind, auf ein Mindestmaß zurückgefahren werden. Das träfe das Regime und das träfe auch die mächtige Revolutionsgarde. Bundeskanzler Scholz nennt die Hinrichtung einen Skandal. Und da hat er natürlich recht. Skandalös ist aber auch, dass die Bundesregierung es überhaupt so weit hat kommen lassen.
Das war die Meinung von Benjamin Weber aus dem ARD-Studio Istanbul. Wir schauen in die USA, wenige Tage vor der Präsidentschaftswahl. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten spricht die Washington Post dieses Mal keine Empfehlung für einen Kandidaten oder eine Kandidatin aus. Die Folge? Kündigungen von Redakteuren und von Abonnenten. Denn viele vermuten, Washington Post-Besitzer Jeff Bezos knickt vor Donald Trump ein. Der Druck wurde offenbar so groß, dass sich nun auch Bezos selbst geäußert hat. Nina Barth berichtet.
Anders als in Deutschland ist es in den USA üblich, dass große Zeitungen eine Empfehlung für die Präsidentschaftswahl aussprechen. Das galt jahrzehntelang auch für die liberale Washington Post. Immer unterstützte sie die demokratische Kandidatin, den demokratischen Kandidaten. Diesmal aber nicht. Keine Empfehlung für Kamala Harris.
This is a profile in non-courage. It's an absolute wimping out.
Das sei ein Musterbeispiel für Feigheit, ein klassischer Fall von den Schwanz einziehen, sagte Howard Kurtz, Medienexperte des rechten Senders Fox News und früher selbst Redakteur bei der Washington Post. Er meint damit Milliardär Jeff Bezos, nicht nur Amazon-Gründer, sondern auch Besitzer der Washington Post. Denn er ist es, der die Anweisung gab, diesmal kein Endorsement, keine Wahlempfehlung. Und dabei hatte die Kommentarredaktion der Post, das Editorial Board, die Unterstützung für Harris schon formuliert. Als es dann hieß, keine Veröffentlichung, kündigten mehrere Mitglieder des Editorial Boards aus Protest. Einer von ihnen, Robert Kagan. Er erklärte auf CNN:
This is obviously an effort by Jeff Bezos to curry favor with Donald Trump in the anticipation of his possible victory. Trump has threatened to go after Bezos's business.
Die Meinungsredaktion von einer Wahlempfehlung abzuhalten sei offensichtlich ein Versuch von Jeff Bezos, sich bei Donald Trump für den Fall seines Wahlsieges beliebt zu machen. Trump habe ja auch schon damit gedroht, Bezos geschäftlich zu schaden. Bezos gehört auch die Weltraumfirma Blue Origin und die ist auf Staatsaufträge angewiesen. Der Herausgeber der Washington Post, William Lewis, hatte am Freitag angekündigt, die Zeitung werde auch bei künftigen Präsidentschaftswahlen niemanden mehr unterstützen. Wir kehren zu unseren Wurzeln zurück, so Lewis. Aber viele stören sich am Zeitpunkt der Entscheidung. So auch der ehemalige Chefredakteur der Washington Post, Marty Baron. Er sagte auf CNN:
Wenn so eine Entscheidung vor ein paar Jahren, vielleicht einem Jahr getroffen worden wäre und nicht erst kurz vor der Wahl, wo es so aussieht, als ob Donald Trump vielleicht gewinnt, dann wäre das was anderes. Aber so eine Grundsatzentscheidung nur 11 Tage vor der Wahl, das ist einfach höchst verdächtig. Seit Freitag sollen bereits 200.000 Leserinnen und Leser ihre digitalen Washington Post-Abos gekündigt haben. Und die Zahl nehme weiter zu. Das berichtet der Sender NPR und beruft sich auf 2 anonyme Quellen. Offenbar ist der Druck so groß geworden, dass sich Jeff Bezos jetzt selbst zu Wort gemeldet hat. Die Änderung sei vorgenommen worden, um die Glaubwürdigkeit der Redaktion zu stärken und nicht, um seine eigenen persönlichen Interessen zu schützen, schreibt Bezos in einem Online-Essay der Washington Post. Er räumte aber ein, dass die Entscheidung so kurz vor der Wahl eine schlechte Planung gewesen sei. Ob das die Kritiker überzeugt? Fragwürdig. Für Fox News-Kommentatorin Kayleigh McEnany ist die Entscheidung vor allem eins: ein Affront gegen Kamala Harris.
Sie haben es heute in den SR-Info-Nachrichten gehört. Der frühere Chef von Daimler-Benz, Edzard Reuter, ist tot. Er starb im Alter von 96 Jahren. Ein Nachruf von Alfred Schmidt.
Wenn es stimmt, dass einen die Eltern prägen, dann war es bei Edzard Reuter wohl im doppelten Maße zutreffend. Seine Mutter arbeitete bei der sozialdemokratischen Parteizeitung Vorwärts. Sein Vater war der wohl berühmteste Bürgermeister von Berlin, Ernst Reuter, SPD. Seine Kindheit erlebte Edzard Reuter in der Türkei. Dorthin war die Familie nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten geflohen. Politik, erinnert sich Reuter, sei zu Hause immer ein Thema gewesen. Oft habe sich die Familie ums Radio versammelt.
Damals gab es ja noch kein Fernsehen. Also die einzige wirkliche Kommunikation war, abgesehen davon, dass man ab und zu mal eine deutschsprachige Zeitung kaufen konnte, aber war das Radio. Und das Radio waren die Meldungen des Reichsrundfunks und die Meldungen von BBC in London.
Im Nachkriegsdeutschland studierte Edzard Reuter erst Mathematik und Physik, später dann Jura in Göttingen und Berlin. Nach Stationen bei den Film- und Medienfirmen UFA und Bertelsmann ging Reuter zu Daimler-Benz. Er stieg in den Vorstand auf und wurde als möglicher Chef gehandelt. Allerdings störten sich viele an seinem klaren Bekenntnis zur SPD und an seiner Kritik am Turbokapitalismus.
Heißt Verantwortung nur das Geld mehren und vor allem auch für die eigene Tasche? Oder gibt es eine Verantwortung für das allgemeine Wohl?
Mit 59 Jahren wurde Edzard Reuter Vorstandschef bei Daimler-Benz. Das war 1987 und Reuter erinnert sich, dass keine Fantasiegehälter gezahlt wurden. Er sei auch mehr ein Teamarbeiter gewesen als einsam an der Spitze.
Natürlich habe ich eine Meinung meistens gehabt, aber ich habe gleichzeitig durchaus nicht nur akzeptiert, sondern gebeten darum, dass Widerspruch kommt.
Immerhin hatte er Macht genug für einige Firmenübernahmen. Daimler-Benz wurde ein Riesenkonzern, musste aber vieles wieder abwickeln, mangels Erfolg. Edzard Reuters Erfolge und Misserfolge bei Daimler-Benz sind bis heute umstritten. Nach seinem Abschied bei Daimler widmete sich Reuter noch mehr als nur seinen Hobbys wie Reiten und Segeln. Er kümmerte sich um die Integration religiöser und ethnischer Minderheiten in einer Stiftung zusammen mit seiner Frau. Er schrieb Bücher und mischte sich in politische Debatten ein. Von der Reform der EU über Kritik am modernen Management bis zum umstrittenen Bahnprojekt Stuttgart 21.
Das Wetter im Saarland. Kommende Nacht erst klar, später zieht neuer Nebel oder Hochnebel auf. 9 bis 6 Grad in der Nacht. Morgen am Mittwoch hält sich anfangs der Nebel. Im Tagesverlauf kommt an manchen Orten die Sonne durch, an anderen Orten bleibt es grau. 11 bis 16 Grad morgen. Das war die SR-Info-Bilanz am Abend mit Isabel Tentrup. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.